das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Am Ende war es wieder ein gewohntes Bild, der versöhnliche Ausklang einer zwischendurch nicht so reibungslosen Saison für den FC Bayern München, der zum 19. Mal den DFB-Pokal gewinnt. Und damit willkommen zu den Tagesthemen, mehr zu diesem packenden Finale nachher im Sport. Diese Woche feierte unsere Verfassung 70. Geburtstag und zu den darin verankerten Grundrechten gehört auch die Religionsfreiheit. In Artikel 4 Absatz 2 des Grundgesetzes heißt es wörtlich, die ungestörte Religionsfreiheit wird gewährleistet. Doch die ist für viele jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger hierzulande alles andere als ungestört und offenbar so wenig gewährleistet, dass nun sogar der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Juden in Deutschland davor gewarnt hat, jederzeit und überall eine Kippa, die traditionelle jüdische Kopfbedeckung, zu tragen. Über die Reaktion dazu Marie von Mallinckrodt.
Treffen mit Wenzel Michalski. Von ihm wollen wir wissen, was er von der Aussage, es sei nicht empfehlenswert, in Deutschland überall Kippa zu tragen, hält. Er selbst ist Jude, lebt in Berlin. Sein Sohn hat vor 2 Jahren an seiner Schule heftige antisemitische Anfeindungen erleben müssen. Monatelang wurde er beleidigt, bedroht und verprügelt.
Allein festzustellen, dass der Antisemitismus in Deutschland so schlimm geworden ist, dass wir den Juden raten müssen, tragt keine Kippa mehr in der Öffentlichkeit, aber dann nicht zu sagen, und wir tun alles, was in unserer Macht steht, um euch dazu zu verhelfen, in der Öffentlichkeit weiterhin die Kippa zu tragen, dann, da fehlt was.
Antisemitische Hetze und Anfeindungen, immer wieder werden Vorfälle bekannt, wie etwa gegen Gastronomen jüdischer Restaurants wie hier in Berlin Ende 2017 und in Chemnitz August vergangenen Jahres. 2018 ist die Zahl antisemitischer Straftaten im Vergleich zum Vorjahr um 19% gestiegen. Der Antisemitismusbeauftragte verteidigt seine Aussagen, er sei besorgt und wolle eine Debatte anstoßen.
Die Antisemiten äußern sich unverhohlener und lauter und dort müssen wir mit unseren Maßnahmen ansetzen. Natürlich nicht bei der jüdischen Bevölkerung. Das möchte ich auch noch mal sagen. Meine Aussage, es ist nicht überall ratsam für Juden, sich als solche zu erkennen zu geben, wollte bewusst provozieren.
Doch mit welchem Ziel? Immer wieder Solidaritätsaktionen, wie vergangenes Jahr im April in Berlin. Tausende tragen Kippa, nachdem 2 Männer, die sie getragen hatten, angegriffen wurden.
Wir müssen für alle Menschen in unserem Land die Religionsfreiheit garantieren. Wir müssen sie bestmöglich schützen und wir dürfen gerade zum Beispiel Neonazis auch nicht nachgeben, wenn die Juden wieder angreifen. Es ist schlimm genug.
Wenzel Michalski wünscht sich von der Politik mehr öffentliche Kampagnen gegen den Antisemitismus in Deutschland, mehr Aufklärung. Außerdem:
Ich selber rate ausländischen jüdischen Freunden, die nach Berlin kommen, jetzt nicht unbedingt mit einer Kippa in der U-Bahn zu fahren oder durch bestimmte Gegenden nachts im Dunkeln zu laufen.
Aber das zu sagen, sei nicht die Aufgabe des Antisemitismusbeauftragten. Er solle dafür kämpfen, dass es solche Ratschläge nicht braucht.
Seit mittlerweile 3 Tagen läuft sie schon, die Wahl zum neuen Europäischen Parlament. Die Briten und Niederländer haben schon längst gewählt. Heute waren unter anderem die Letten oder die Slowaken dran. Und morgen greifen dann auch wir hier in Deutschland ins Spielgeschehen ein. Ein Wahlsonntag, der auch wegen der parallel stattfindenden Bürgerschaftswahl in Bremen für die Bundespolitik nicht unwesentlich ist, aber vor allem von großer Bedeutung für unseren Kontinent. Doch wie genau funktioniert eigentlich diese Europawahl?
In Deutschland hat jeder Wahlberechtigte eine Stimme. Zur Wahl stehen Parteien mit einer festgelegten Kandidatenliste. Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Kandidaten kann sie ins Europaparlament entsenden. Jedes Land wählt für sich nach eigenen Regeln und entsendet am Ende seine Abgeordneten. Wie viele das insgesamt sind, steht allerdings schon vor der Wahl fest, denn das richtet sich nach der Einwohnerzahl. Für Deutschland, dem bevölkerungsreichsten EU-Mitglied, sitzen insgesamt 96 Abgeordnete im Parlament. Kleine Länder wie Luxemburg oder Zypern schicken 6.
Ja, soweit also die Rahmendaten. Jörg Schönborn in unserem Wahlstudio in Berlin. In den letzten Wochen war viel davon die Rede, diese Europawahl sei eine Schicksalswahl. Also, was ist das Besondere an dieser Wahl?
Zunächst mal ist das Besondere, dass sie zu einer Zeit stattfindet, in der die Menschen von Europa so überzeugt sind wie noch nie in den letzten 35 Jahren. Und zwar nicht in Deutschland, sondern europaweit. Und da gibt es eigentlich nur eine einzige Ausnahme. Ich zeige Ihnen mal die Ergebnisse bei der Frage, ob man für sein Land glaubt, dass es von Europa profitiert. Viele Länder über 80% Zustimmung, über 65, über 50%. Ein einziges Land nur schert aus. Italien, nur dort gibt es eine Mehrheit, die im Moment nicht europafreundlich ist. Und diese Entwicklung hat Gründe, denn Ereignisse wie die große Währungs- und Eurokrise oder auch die Migrationsströme zeigen den Menschen, viele Dinge lassen sich nicht mehr national regeln. Das hier ist unsere deutsche Befragung. 78% sagen, die EU-Mitgliedschaft sorgt dafür, dass es uns wirtschaftlich gut geht. Und ungefähr genauso viele, die EU kann besser als einzelne Länder auf globale Probleme reagieren. Übrigens eine Ansicht, die quer durch die Anhängerschaften aller Parteien gilt.
Und trotzdem war es in den vergangenen 20 Jahren immer so, dass bei Europawahlen die Mehrheit der Wähler zu Hause geblieben ist. Könnte sich das jetzt ändern?
Das wird sich sehr wahrscheinlich ändern, denn dieses Empfinden dafür, dass man für globale Probleme nur globale Lösungen finden kann, das ist gewachsen. Das hier ist eine Kurve, die das auf einen Blick deutlich macht. Das Interesse an der Europawahl seit 2004. Sie sehen hier 69% in diesem Jahr, der höchste Wert, den wir je gemessen haben. Und weil uns das so gewundert hat, haben wir nachgefragt, was ist es denn genau, was Ihr Interesse so bindet? 69% insgesamt sagen, ich bin stark interessiert. Und dann sind es 54%, die sagen, ich schaue vor allem auf die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament. Viel weniger Interesse am Abschneiden der deutschen Parteien oder der Entwicklung in anderen Ländern. Und im Europäischen Parlament geht es in der Tat um eine spannende Frage, denn dort gibt es seit 40 Jahren eine Mehrheit für die klassische große Koalition aus Christdemokraten und Sozialdemokraten. Und diese Mehrheit ist zum ersten Mal seit 40 Jahren möglicherweise nach der Wahl nicht mehr da.
Und mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte in Europa, da gerade mal eine 500.000 auch in Bremen, wo morgen ja auch parallel die Bürgerschaftswahl stattfindet. Und trotzdem ist es eine Wahl, die bundespolitische Bedeutung entfalten kann.
Ja, absolut, weil wir eine Partei haben in Deutschland, die in den letzten 20 Jahren die Hälfte ihrer Wähler verloren hat, die von Wahl zu Wahl keinen Boden zu finden scheint, die SPD. Und die hat ausgerechnet in Bremen ihre letzte Hochburg, das einzige Land, wo sie immer regiert hat. Und dort sind nun die Noten für den rot-grünen Senat über die letzten Jahre immer schlechter geworden. Nach relativ großer Zustimmung 2011 jetzt ganze 34%, die sagen, dieser rot-grüne Senat macht einen guten Job. Das ist die schlechteste Bewertung aller Landesregierungen in den letzten Jahren. Und da hängt natürlich dann schon ein bisschen auch das Schicksal der Parteien insgesamt dran. Also von einem relativ kleinen Bundesland kann morgen doch auch große Symbolkraft ausgehen.
Wir sind gespannt. Danke, Jörg Schönborn. Wir sprechen uns dann morgen Abend wieder, wenn wir die ersten Ergebnisse dieser beiden spannenden Wahlen haben. Der Konflikt zwischen Iran und den USA schwelt weiter. Teheran kritisierte die Ankündigung von US-Präsident Trump, weitere 1500 Soldaten in den Nahen Osten zu entsenden. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Der iranische Außenminister Zarif warnte Washington vor unüberlegten Handlungen und drohte mit einem Angriff auf US-Kriegsschiffe. Währenddessen bewilligte US-Außenminister Pompeo 8 Milliarden Dollar für Waffenlieferungen an Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Pompeo umging dabei das Parlament und berief sich mit einer Notfallklausel auf die Spannungen mit dem Iran. Der Internationale Seegerichtshof hat Russland aufgefordert, 24 ukrainische Matrosen sofort freizulassen. Auch drei beschlagnahmte Schiffe müssten freigegeben werden, entschied das UN-Gericht in Hamburg. Bei dem Vorfall vom vorigen November in der Meerenge zwischen der Halbinsel Krim und dem russischen Festland hatten russische Schiffe die ukrainischen Marineboote beschossen und festgesetzt. Moskau erkennt das Gerichtsverfahren allerdings nicht an. Einen Tag nach der Explosion eines Sprengsatzes in der französischen Stadt Lyon fahndet die Polizei weiter nach einem Verdächtigen. Bislang hat sich niemand zu der Tat bekannt. Die Antiterrorabteilung der Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes in Zusammenhang mit einem terroristischen Hintergrund. Bei der Explosion im Zentrum der Stadt waren gestern 13 Menschen verletzt worden. Mit einem Tag der offenen Tür am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sind heute die Feierlichkeiten zu 70 Jahren Grundgesetz zu Ende gegangen. Tausende Besucher nutzten die Gelegenheit für eine Besichtigung des höchsten deutschen Gerichts. Aus Sicherheitsgründen wurden nicht mehr als 5000 Menschen eingelassen. Schon am Mittag waren alle Karten vergeben.
Üblicherweise wölbt sich tiefblauer Himmel über der Stadt, wenn an der sonnenverwöhnten Côte d'Azur die Palmen vergeben werden. Dieses Mal, weil das Wetter aber eher durchwachsenen kann. Doch bei Regen und kühlen Temperaturen, da kann man ja umso besser ins Kino gehen. Und gute Filme gab es nach Meinung der Kritiker so viele wie lange nicht mehr zu sehen beim Filmfestival. Mit der Goldenen Palme für den Besten geehrt wurde heute Abend aber keiner der angereisten Superstars, sondern ein koreanischer Kollege für seine kapitalismuskritische Tragikomödie. Sabine Rau.
Die Stars sind zurück in Cannes. Großes Aufgebot beim 72. Filmfestival heute Abend auf dem roten Teppich. Die Spannung war mit Händen zu greifen bei der großen Gala. 21 Filme waren im Wettbewerb. Die Jury hatte keine leichte Wahl. Erstmals geht die Goldene Palme nach Südkorea für den Film Parasite. Ich fühle mich geehrt. Das französische Kino hat mich sehr inspiriert. Der Film, eine Familientragikkomödie. Kim ist verheiratet, Vater zweier Kinder und arbeitslos. Die Familie ist verzweifelt, doch sein Sohn hat eine Idee, wie er an Geld kommen kann. Er fälscht seinen Lebenslauf, um einen Job als Nachhilfelehrer in einer gut situierten Familie zu bekommen. Aber es verläuft anders als geplant. Emily Beecham wird als beste Schauspielerin ausgezeichnet und Antonio Banderas erhält den Preis als bester Darsteller in Pedro Almodovars Leid und Herrlichkeit. Ein alternder Filmemacher taucht ein in seine Vergangenheit. Er erinnert sich an seine Kindheit und seine beginnenden Leidenschaften, Männer und Kino. Es ist ein persönlicher, teils autobiografischer Film über Abschied, Krisen, Liebe, ein typischer Almodovar. Die Filmfestspiele 2019 waren diesmal stark besetzt. Neben zahlreichen Stars vor allem wirklich sehenswerte Filme. Einer der Favoriten, Quentin Tarantino und Es war einmal in Hollywood mit großer Besetzung, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Der Film ging am Ende dann doch leer aus. Trotzdem, Cannes 2019 hat gezeigt, das Kino lebt.
Und von der Goldenen Palme zum Goldenen Pokal, um den heute Abend in Berlin gekämpft wurde. Und deshalb dreht sich beim Sport mit Oka Gundel jetzt auch alles um den DFB-Pokal, den gegen RB Leipzig mal wieder der deutsche Meister FC Bayern München gewonnen hat.
Ja, und die Bayern sind ein absolut verdienter Pokalsieger. Das 3:0 war auch eine Machtdemonstration gegenüber dem aufstrebenden Verein aus Sachsen und ein versöhnlicher Abschluss einer Saison, in der es auch das eine oder andere Zwischentief gab. Unterschiedlicher hätten die Voraussetzungen auf jeden Fall nicht sein können. Der Rekordpokalsieger gegen den Finaldebütanten, der zumindest zu Beginn der Partie starke Akzente setzen konnte. Am Ende aber feierten die Bayern den insgesamt 19. Pokalsieg und das Double.
Es war wie schon so oft in Berlin am Ende, feiern die Bayern. Dabei legte der RB Leipzig den deutlich besseren Start in 11. Minute, Eckstoß in der Mitte, Pausen. Aber ein Tor, Neuer, Manuel Neuer, rettet seine Bayern vor dem frühen Rückstand. Der Keeper nach mehrwöchiger Verletzungspause, heute erstmals wieder im Bayern-Tor. Erst nach einer knappen halben Stunde finden die Münchner langsam ins Spiel. Mit Kingsley Coman und Alaba in der Mitte, Lewandowski, was für ein Tor! Robert Lewandowski, nach 29 Minuten geht Bayern München mit 1:0 in Führung. Aus dieser Position noch Druck hinter den Ball zu bekommen, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, für Lewandowski kein Problem. Zur Pause liegen die Bayern vorn, aber Leipzig lebt noch in Gestalt von Forsberg. Der Schwede auf und davon, Forsberg gegen Neuer. Neuer, an Manuel Neuer kommt heute keiner vorbei. Die Bayern überstehen die kurze Leipziger Drangphase und setzen selbst die Akzente. Kingsley Coman, 2:0. In der 78. Minute fällt die Vorentscheidung. Und dem Trainer Niko Kovac, von dem die Bayernführung Titel verlangt, damit er weiter seinen Job machen darf, ein Stein vom Herzen. Den Schlusspunkt setzt 5 Minuten vor dem Ende Robert Lewandowski mit seinem 2. Treffer. Mit 3:0 gewinnt der FC Bayern München das Pokalfinale gegen RB Leipzig. Niko Kovac schafft damit nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft das Double aus Titelgewinn und Pokalsieg.
das, was in der letzten Woche passiert ist, ja, mit meiner Wenigkeit, macht mich froh, macht mich stolz und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Den Münchnern gelingt zum 12. Mal in ihrer Vereinsgeschichte das Double. Und Niko Kovac wird auch in der kommenden Saison Trainer des FC Bayern München sein.
Und vom Rekordpokalsieger zum Rekordweltmeister auf dem Eis. Russland ist bei der Eishockey-WM in der Slowakei überraschend im Halbfinale ausgeschieden. Der Olympiasieger unterlag Finnland mit 0:1 und im Finale morgen treffen die Finnen auf Kanada. Das Team besiegte im zweiten Halbfinale Deutschland-Bezwinger Tschechien deutlich mit 5:1. Ein neuer Eishockey-Weltmeister wird also morgen ermittelt. Ein bisschen länger dauert selbiges noch in der Formel 1. In Monaco läuft erst das 6. Saisonrennen und doch zeichnet sich die totale Dominanz von Mercedes im Kampf um den WM-Titel schon jetzt mehr als deutlich ab. Bei allen bisherigen Rennen gab es einen Mercedes-Doppelsieg und auch morgen starten Lewis Hamilton und sein Teamkollege Valtteri Bottas einträchtig aus der ersten Reihe.
Am Ende ist er völlig außer sich. Diese Pole Position bedeutet Lewis Hamilton viel. Nicht nur, weil sie ein großer Schritt Richtung Grand Prix-Sieg ist. Die Jagd durch die Straßenschluchten des Fürstentums ist das verrückteste und prestigeträchtigste, was die Formel 1 zu bieten hat. Nur mit einem perfekt funktionierenden Auto kann der Fahrer den Unterschied machen. Lewis Hamilton gelingt seine überragende Runde in neuer Rekordzeit. An ihm kommt keiner vorbei, am nächsten heran nur sein eigener Teamkollege. Deutlich geschlagen Ferrari. Nach einem Fahrfehler und einer falschen Strategie landet Charles Leclerc nur auf Startplatz 16. Sebastian Vettel riskiert sein Ferrari, aber ist zu langsam. Vettel kommt über Startplatz 4 nicht hinaus. Weiterhin weit voraus Mercedes mit Lewis Hamilton. Auch das ein Grund, völlig außer sich zu sein.
Die Formel 1 also ist an diesem Wochenende in Monaco und eine andere Formel war heute in Berlin unterwegs. Die Formel E, das ist die Rennserie für Elektroautos und zwar auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Als bester Deutscher kam Vorjahressieger und Audi-Pilot Daniel Abt als Sechster ins Ziel. Der Sieg ging an seinen brasilianischen Teamkollegen Lucas Di Grassi, der sich insgesamt gleich 26 Punkte für die Gesamtwertung sicherte, weil er nicht nur das Rennen gewann, sondern auch die schnellste Runde drehte. Ja, ob Elektroauto oder ein ganz herkömmliches oder vielleicht beides. Wer im Lotto gewinnt, der hat die freie Wahl. Hier sind die Lottozahlen von heute. Sie lauten 1, 6, 12, 15, 21, 36. Die Superzahl ist die 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und uns fehlen noch die Wetteraussichten für den Wahlsonntag, Sven Plöger. Schirm mitnehmen auf dem Weg zur Wahlurne?
Kann man machen, ist allerdings meistenteils nicht notwendig, außer man wählt ganz im Norden oder man wählt direkt am Alpenrand, da würde ich es machen. So, das war schon mal die Schirmberatung an dieser Stelle. Ansonsten gibt's morgen eigentlich so einen ganz angenehmen Frühlingstag für viele, Sonne und auch Wolkenfelder. Und eigentlich auch recht hohe Temperaturen, die bis 24 Grad steigen können. Wir gucken mal drauf, wie das heute war. Das war so eine Mixtur. Also man sieht hier im Norden Wolkenfelder. Man sieht im Süden teilweise diese kräftigen Schauer, die es gegeben hat. Wir haben da auch einen Ort rausgesucht. Und zwar ist das Baldmannsweiler. Wer kennt es nicht? 41 Liter Regenwasser pro Quadratmeter sind dort gefallen. 37 Liter in einer einzigen Stunde. Und wenn man den Film laufen lässt, sieht man hier sehr schön. Das war dann am späteren Nachmittag, frühen Abend, wie dann Wolken von der Nordsee langsam auf uns zusteuern. Und das hat zu tun mit einer Warmfront, die vor allen Dingen den Norden Deutschlands beschäftigen wird. Jetzt in der kommenden Nacht sieht es so aus, dass wir, sage ich gleich die Nacht, wir haben ja noch den Trend, den will ich Ihnen auch nicht vorenthalten, die Temperaturen steigen nämlich, das ist eben auch der Erfolg der Warmfront. Es geht nochmal hoch bis Montag, 24, 25 Grad. Dann werden wir allerdings zur Wochenmitte nochmal so eine Talsohle durchqueren. Dann ist der Mai zu Ende, dann fängt der Juni an und schon geht's mit den Temperaturen nach oben. So, jetzt mache ich nochmal die Nacht und da sehen Sie, im Norden kommen einige Wolken an. Im Süden fällt immer noch teils kräftiger Regen. Da, wo es dann auflockert, bildet sich örtlich Nebel. Sonst ist es teils klar. Morgen früh 6 bis 11 Grad, im Rheinland und auch in Niederbayern 12. Und der morgige Vormittag startet dann eben im Norden mit diesen dichteren Wolken. Da fallen auch mal ein paar Tropfen. Direkt am Alpenrand sind noch schwache Schauer unterwegs. Aber der große Rest hat sehr freundliches Wetter. Das zieht sich dann auch durch den Nachmittag. Da wird sich der Regen im Norden aus der Warmfront intensivieren. Im Süden direkt in den Alpen können es mal Gewitter sein. Temperaturen 19 bis 24 Grad, im Norden ein bisschen kühler, dafür auch windiger. Hier starker Wind aus Südwest. jedem Kilometer nach Süden wird er schwächer. Montag, es gibt schöne Phasen, diagonal gibt es aber auch eine Front im Süden, Schauer. Und eine ganze Menge Nässe gibt es dann wieder am Dienstag. Aber die Walwanderung morgen, die wird für viele bei prima Wetter stattfinden.
Vielen Dank für die Schirmberatung und wir kennen jetzt auch Baldmannsweiler. Sven Plöger, herzlichen Dank dafür. Das war's von uns. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag, das sich ebenfalls mit den Europawahlen beschäftigt. Und wir sind dann natürlich morgen Abend für Sie da, erst nach dem Tatort mit einem Tagesthemen extra zu Europa- und Bremenwahl. Und dann nochmal ausführlicher um kurz nach 11. Bis dahin, schönen Abend noch.